Um auf die 2 Gramm Omega-3 am Tag zu kommen, müsste man je nach Fischart täglich ca. 100 Gramm bis 3 Kilo fettreichen Seefisch essen. Und diese hohe Verzehrmenge ist definitiv nicht empfehlenswert, zum einen wegen der zunehmenden Schadstoffbelastung, aber auch wegen der Überfischung. Hallo und herzlich willkommen bei Anti-entzündliche Ernährung leicht gemacht, dein Podcast für ein gesundes Leben mit Multiple Sklerose und anderen chronischen Erkrankungen. Mein Name ist Julia Bierenfeld und ich nehme dich mit in die anti-entzündliche Lebensführung. Ich kann es wirklich kaum erwarten, mit dir gemeinsam auf diese Reise zu gehen. Also starten wir am besten jetzt gleich. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sprechen wir darüber, welche Rolle die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren in der anti-entzündlichen Ernährung spielen. Wir sprechen darüber, welche mehrfach ungesättigten Fettsäuren gibt es und welche Aufgaben haben sie im Körper. Was passiert bei einem Mangel und bei einem Überschuss? Und wie können wir unseren Omega-3-Bedarf decken und für eine gute Omega-Balance sorgen? Wir starten mit den Omega-6-Fettsäuren. Die Omega-6-Fettsäure, Linolsäure, ist essentiell für unseren Körper. Das bedeutet, sie muss über die Nahrung zugeführt werden. Die Omega-6-Fettsäuren sind nicht nur schlecht, wie du jetzt vielleicht denken magst, sie sind verantwortlich für Wachstums- und Reparaturprozesse. Sie sind außerdem ein wichtiger Bestandteil unserer Immunreaktionen, Bestandteile der Zellmembran. Und sie fördern die Blutgerinnung bei Verletzungen. Außerdem können sie den negativen LDL-Cholesterinwert senken, aber leider auch den HDL, also den guten Cholesterinwert. Aus der Linolsäure werden weitere Fettsäuren gebildet. Zu diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren zählen beispielsweise die Gamma-Linolensäure und die Arachidonsäure. Die Linolsäure ist die wichtigste Omega-3-Fettsäure. Sie trägt zum Energie- und Sauerstoffhaushalt bei und ist wichtig für unsere Haut, Zellen sowie unser Herz. Zudem hat diese Fettsäure eine Bedeutung bei der Behandlung von Hautreizungen und Ekzemen und sie könnte möglicherweise auch eine präventive Wirkung auf Hautkrebs haben, was in verschiedenen Studien bereits untersucht wurde. Viele Speiseöle enthalten Linolsäure, unter anderem Sonnenblumenöl, Distel, Maiskeim, Schwarzkümmelöl, Sesam und Weizenkeimöl. Und ja, bei der Verwendung dieser Öle, also wie auch eigentlich bei allen Ölen, spielt die Qualität eine wichtige Rolle. Also die Öle sollten in jedem Fall kalt gepresst sein. Das erkennst du auf den ersten Blick meistens schon mal daran, dass es in einer dunklen Flasche ist, weil die natürlich vor Licht geschützt werden sollten. Und die tägliche Zufuhrempfehlung, die liegt so zwischen 2 und 7 Gramm. Die Omega-6-Fettsäure Gamma-Linolensäure, die kann der Körper aus der Linolsäure herstellen. Jedoch ist dieser Umwandlungsprozess gestört oder sehr reduziert, weshalb eben halt ein Mangel auch nicht selten ist. Das kann zum einen durch Nährstoffmängel sein, also ein Mangel an Zink, Eisen oder Magnesium. Es kann aber natürlich auch durch Diabetes und das steigende Alter geschehen, denn dann wird die Aktivität dieses Umwandlungsenzyms gehemmt und dann kann eben nicht mehr so viel Gamma-Linolensäure außer Linolsäure hergestellt werden. Eine gute Gamma-Linolensäurenquelle ist zum Beispiel das Nachtkerzenöl. Eine gute Gamma-Linolensäurequelle ist beispielsweise Nachtkerzenöl oder auch Borage- und Johannisbeerkernöl. Da kann man auch schauen, ob man das ein bisschen in die Ernährung integriert, weil eigentlich gelten die Omega-6-Fettsäuren ja als entzündungsfördernd, aber die Gamma-Linolensäure, die bildet da eine Ausnahme. Denn diese Fettsäure Diese Fettsäure wird nämlich im Körper in ein Eicosanoid Prostaglandin E1 umgewandelt, welches auch entzündungsregulierend wirkt und einen antihistaminen Effekt hat. Ja. Aufgrund dieser positiven Eigenschaften wird die Omega-6-Fettsäure, also die Gamma-Linolensäure, auch bei verschiedenen Erkrankungen und Beschwerden eingesetzt. Zum Beispiel bei Allergien und Intoleranzen, bei rheumatischen Erkrankungen, bei Diabetes, bei Neurodermitis, aber auch bei Problemen mit der Haut und den Haaren. Und ja, man kriegt das natürlich als Kapsel oder man kann aber auch das Nachtkerzenöl beispielsweise äußerlich anwenden oder auch in der Salbe oder Creme angewendet verwenden. Kommen wir zur Arachidonsäure. Während wir die Omega-6-Fettsäuren natürlich in pflanzlichen Produkten finden, vor allem in Ölen, finden wir die Arachidonsäure vor allem in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Eier oder Milchprodukte. Und wie schon gesagt, die Arachidonsäure ist eine Omega-6-Fettsäure und wird normalerweise aus der Linolsäure hergestellt, wenn sie benötigt wird. Die Arachidonsäure, die sorgt dafür, dass Gewebshormone produziert werden, die diese freien Radikalen bilden, die für den Körper wichtig sind, um uns vor Viren und Bakterien und anderen Krankheitserregern zu schützen. Und dadurch wird eben eine Entzündungsreaktion ausgelöst. Normalerweise ist es so, dass wir über diese pflanzlichen Lebensmittel die Linolsäure zu uns nehmen und diese Umwandlung in Arachidonsäure nur passiert, wenn es nötig ist, also wenn wirklich eine Entzündungsreaktion gebraucht wird. Allerdings ist in den tierischen Lebensmitteln ja diese Arachidonsäure schon enthalten. Und genau das ist eigentlich das Problem. Die Arachidonsäure wird nur zu 10% der Energiegewinnung verwendet. Also Fette dienen ja sehr viel der Energiegewinnung. Und bei der Arachidonsäure ist es nur 10% und der Rest davon, der wird im Gewebe eingelagert. Und das kann eben dazu führen, dass bei einer Entzündungsaktivität zusätzlich durch die Arachidonsäure zusätzliche Entzündungsbotenstoffe aus dem Gewebe freigesetzt werden. Und damit eben die Entzündungsaktivität hochgefahren wird. Problematisch ist eben auch, wenn so ein unterschwelliges Entzündungsgeschehen da ist oder auch bei der MS unser Immunsystem in Alarmbereitschaft steht und immer denkt, da sind irgendwelche Fremdkörper. Und haben wir zu viel Arachidonsäure eingelagert, kommt es halt eben dazu, dass immer wieder diese Entzündungsbotenstoffe ausgeschüttet werden und eben da diese stillen Entzündungen weiter gefördert werden. Deswegen muss man bei der Arachidonsäure wirklich nochmal ein besonderes Augenmerk darauf legen. Bei unserer normalen und durchschnittlichen westlichen Ernährung kann es dadurch vorkommen, dass wir bis zu 30 Gramm Arachidonsäure in den körpereigenen Speichern ansammeln. Und für diese Entzündungsreaktion wird allerdings nur ein ganz kleiner Bruchteil dessen benötigt. Eigentlich möchte ich dich nicht mit zu vielen Zahlen langweilen, denn ich selbst finde es immer total nervig, solche Empfehlungen zu bekommen, die auf Gramm- oder Milligramm-Angaben beruhen. Aber vielleicht ist es einfach mal interessant für dich, damit du ein besseres Gefühl dafür bekommst, was möglich ist und aber dennoch antientzündlich. Die Empfehlungen bei chronisch entzündlichen Erkrankungen sind ca. 5 Milligramm pro Tag, das bedeutet 35 Milligramm pro Woche an Arachidonsäure. Bereits bei zwei Mahlzeiten mit Fleisch bzw. Eiern bist du über dem empfohlenen Limit. Bei zwei Fleischmahlzeiten sind es ungefähr 120 Milligramm Arachidonsäure und bei zwei Eiern pro Woche bist du bei ca. 82 Milligramm Arachidonsäure. Das bedeutet jetzt nicht, dass du komplett darauf verzichten musst, auf Eier oder auf Fleisch, aber du solltest einmal schauen, dass du auf jeden Fall für dich eine fettarme Variante wählst und bei den Eiern solltest du auch in jedem Fall darauf achten, dass du auf Eier aus Freilandhaltung zurückgreifst, genauso auch bei dem beim Fleisch. Da solltest du auch wirklich auf die Qualität setzen. Dazu erzähle ich aber gleich noch ein bisschen mehr. Ansonsten funktioniert bei Eiern zum Beispiel auch sehr gut, nur ein ganzes Ei zu nehmen und ein Eiweiß, zum Beispiel, wenn du ein Rührei machst, Es gibt auch das Kalamanak, das Schwarzsalz. Damit kannst du zum Beispiel das fehlende Eigelb ein bisschen ausgleichen, indem du damit würzt, denn das hat einen leicht schwefligen Geschmack und schmeckt so ein bisschen nach Ei. Also von daher, da kannst du auch wirklich gut, ja, ich sag mal, beim Ei ein paar Abstriche machen. Ich würde es jetzt nicht ganz streichen, denn natürlich das Eigelb hat auch ganz viele, viele Nährstoffe, die auch sehr gesund sind und sehr wichtig sind. Allerdings solltest du jetzt nicht, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6 Eier die Woche essen, sondern da wirklich dann auch dich ein bisschen zurücknehmen und auch eben auf Qualität achten. Kommen wir zu den Omega-3-Fettsäuren. Wir unterscheiden bei den Omega-3-Fettsäuren zwischen kurz- und langkettigen. Die Alpha-Linolensäure kommt ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Die langkettigen Fettsäuren EPA und DHA, die finden wir in Algen und fettem Seefisch. Eine ausreichende Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren ist sehr wichtig für unseren Körper und unser Gehirn. Und verschiedene Studien haben bereits gezeigt, dass ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren unter anderem zu Konzentrationsschwäche, Muskelschwäche, empfindlichen Augen, trockener und schuppiger Haut, aber auch zu einer schlechteren Wundheilung und auch zu einer schlechteren Durchblutung führen kann. Es ist bekannt, dass gerade die EPA entzündungshemmend wirkt. Also könnte zum Beispiel auch hier ein Mangel mitverantwortlich sein für Arthrosebeschwerden, also eine schmerzhafte Erkrankung, bei der Gewebe und Knorpel in den Gelenken degenerieren. Auch bei ADHS im Kindesalter gibt es zahlreiche Studien, die dafür sprechen könnten, dass ein Omega-3-Mangel begünstigend auf den Verlauf der Erkrankung sein kann. Es gibt aber noch viele weitere Erkrankungen und Symptome, die mit einem Omega-3-Mangel in Verbindung gebracht werden, zum Beispiel Rheuma als entzündliche Erkrankung. Psoriasis, das ist eine chronische Hauterkrankung, Arteriosklerose, Schlaganfallrisiko, Thrombosen, Bluthochdruck, aber auch Erkrankungen des Mag- und Darmtrakts. Das Risiko für Krebs könnte steigen und aber auch Multiple Sklerose steht auch ab und zu wieder mal im Verdacht bei einem Omega-3-Mangel. Wozu brauchen wir denn die Omega-3-Fettsäuren überhaupt? Vor allem aber DHA und EPA. DHA trägt unter anderem zur Erhaltung der Sehkraft bei, aber auch zum Erhalt einer normalen Gehirnfunktion. DHA und EPA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei und beide regulieren zusammen Entzündungsprozesse im Körper. Außerdem haben EPA und DHA einen positiven Einfluss auf die Regeneration nach dem Sport. Sie können zum Erhalt und zur Verbesserung von kognitiven Fähigkeiten beitragen. Und können sogar bei Depressionen und Schizophrenie eingesetzt werden. Sowohl DHA wie auch EPA sind sehr wichtig für das Wachstum des Gehirns und DHA vor allem auch für die Hirnentwicklung und die Entwicklung des Sehens. Deswegen sollten gerade Schwangere es nicht zum Omega-3-Mangel kommen lassen und auf eine ausreichende Versorgung mit diesen Fettsäuren achten. Da eben damit auch die ausreichende Versorgung für das ungeborene Kind gewährleistet werden kann. Die Alpha-Linolensäure aus pflanzlichen Quellen kann im Körper in EPA und DHA umgewandelt werden. Jedoch ist die Umwandlungsrate sehr individuell und hängt von verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel Alter, Genetik, Geschlecht, aber auch von unserem Lebensstil ab. Und ja, sie liegt leider nur bei ca. 5 bis 10%. Damit die Omega-3-Fettsäuren richtig aufgenommen werden können, sollte auch die Ernährung nicht zu viele Omega-6-Fettsäuren enthalten. Denn beide werden mithilfe desselben Enzyms verstoffwechselt. Und wenn wir jetzt beispielsweise zu viele Omega-6-Fettsäuren aufnehmen, dann fehlen uns die Enzyme für die Umwandlung der Omega-3-Fettsäuren, also der Alpha-Linolensäure in EPA und DHA und die Umwandlungsrate von 5 bis 10% wird noch geringer. Das heißt, hier entsteht eine Enzymkonkurrenz. Gleich ist es aber auch umgekehrt. Also wenn wir mehr Omega-3 zu uns nehmen, dann kann das Omega-6 schlechter umgewandelt werden. Und gerade wenn wir mit entzündlichen Erkrankungen zu tun haben, macht das auf jeden Fall Sinn, denn, wie du ja schon gehört hast, ist eben dieser Überschuss an Arachidonsäure im Entzündungsprozess nicht zu unterschätzen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollte das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 bei ca. 5 zu 1 liegen in unserer Ernährung. Bei entzündlichen Erkrankungen wie MS oder Rheuma sollte die Rate eher noch darunter liegen, eher so bei 3 bis 2,5 zu 1. Problematisch ist allerdings, dass unsere heutige Durchschnittsernährung eher ein Verhältnis von 15 bis 20 zu 1 aufweist. Und das liegt vor allem daran, dass wir natürlich sehr viel Fleisch essen, sehr viele Milchprodukte, dass wir viele verarbeitete Produkte essen. Denn Omega-6 steckt in Sonnenblumenöl, in Distel-, Soja- und Maiskeimöl, aber auch in tierischen Fetten, in manchen Nüssen, aber auch in Getreide- und Fertigprodukten. Es gibt verschiedene Studien, die darauf hinweisen, dass eine Aufnahme von ca. 2 Gramm Omega-3 am Tag empfohlen werden kann, um zum einen Mangel auszugleichen und aber auch für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 herzustellen. Um auf die 2 Gramm Omega-3 am Tag zu kommen, müsste man je nach Fischart täglich ca. 100 Gramm bis 3 Kilo fettreichen Seefisch essen. Und diese hohe Verzehrmenge ist definitiv nicht empfehlenswert, zum einen wegen der zunehmenden Schadstoffbelastung, aber auch wegen der Überfischung. Da macht es auf jeden Fall Sinn, ein hochwertiges und schadstoffgereinigtes Omega-3-Präparat zu sich zu nehmen. Das verlinke ich auch sehr gerne nochmal in den Shownotes. Um noch einmal kurz zu ergänzen, Omega-3-reiche Öle, wie zum Beispiel das Leinöl, die sind auf jeden Fall wichtig, um für eine optimale Omega-Balance zu sorgen und auch um eben diese Umwandlung der Omega-6-Fettsäure in entzündungsfördernde Fettsäuren zu ja, unterbinden bzw. zu verringern. Und den Esslöffel Leinöl am Morgen in deinem Frühstück solltest du auf jeden Fall nicht außen vor lassen, denn er ist eine gute Basis für die Omega-Balance des Tages. Wichtig ist noch einmal zu erwähnen, dass EPA nicht nur die Bildung von den Entzündungsbotenstoffen hemmt, sondern auch die Arachidonsäure wieder aus dem Gewebe verdrängen kann. Das ist wirklich ein wesentlicher Faktor, wenn man bedenkt, dass 90% der überschüssigen Arachidonsäure direkt ins Gewebe eingespeichert werden. Und bei einer antientzündlichen Ernährung lassen sich somit die Arachidonsäurespeicher dann auch wieder leeren, wenn wir über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten eine entsprechende Zufuhr an EPA und DHA erreichen. Wie gesagt, das Beste ist da eigentlich, das über ein hochwertiges Omega-3-Präparat zu machen. Kommen wir noch einmal zum Abschluss kurz auf die Omega-Balance, über die wir jetzt auch schon so viel gesprochen haben. Wie finde ich denn jetzt nun eine gute Omega-Balance in der Ernährung? Ich empfehle auf jeden Fall immer Lebensmittel, die Omega-6-Fettsäuren enthalten, immer mit einer Omega-3-Quelle zu kombinieren, weil das eben die Umwandlungsprozesse der Linolsäure in die entzündungsfördernde Arachidonsäure blockiert. Auch bei dem Verzehr von tierischen Produkten, die bereits Arachidonsäure enthalten, wie beispielsweise Fleisch oder Milchprodukte, manchmal auch Käse, empfiehlt sich auf jeden Fall eine Kombination mit Omega-3-reichen Lebensmitteln. Das könnte in der Praxis zum Beispiel wie folgt aussehen. Möchte ich zum Beispiel Spaghetti Bolognese essen mit Hackfleisch, kann ich zum einen das Hackfleisch in Rapsöl anbraten und ich kann dazu aber auch noch einen Salat machen mit einem Dressing aus Leinöl. Und dann, wenn man gerne Hummus isst, das wird ja mit Tahini gemacht, also mit einem Sesammus, was auch Omega-6-Fettsäuren enthält, da kann man dann zum Beispiel einmal natürlich ein bisschen weniger Tahini reinmachen und zum anderen auch Oliven- und Leinöl nehmen oder auch Raps- und Leinöl nehmen, weil es wird ja auch nicht warm gemacht. Von daher kannst du auch eine Kombination mit Leinöl da sehr gut verwenden. Beispielsweise, wenn du eine Ofenkartoffel machst mit Kräuterquark, dann mach auf jeden Fall einen Esslöffel Leinöl in deinen Kräuterquark. Dazu ein bisschen Senf, das schmeckt wirklich lecker. Beim Backen kannst du zum Beispiel anstatt Butter oder Margarine lieber Kokosöl oder auch ein Rapsöl oder auch eine Kombination aus beidem verwenden. Also ich mache es wirklich sehr gerne so, dass wenn ich zum Beispiel Käse esse oder dass ich da einfach auch Walnüsse dazu mache oder auch ich esse auch super gerne Hanfsamen, also sowas in die Richtung. Also alles, was reich an Omega-3 ist, kann man wunderbar kombinieren, wenn man eben nicht auf Fleisch- und Milchprodukte verzichten möchte. Also auch gerade so morgens in den Quark oder in den Joghurt kann man ruhig einen Schuss Leinöl reinmachen. Wenn man den Geschmack nicht so mag, kann man sich ein bisschen ausprobieren mit Kräutern, mit Senf, mit Zimt. Das kann alles dafür sorgen, dass eben der Geschmack von dem Leinöl ein bisschen überdeckt wird. Wichtig ist mir nochmal zu sagen, du musst nicht unbedingt zu 100% auf Fleisch- und Milchprodukte verzichten. Allerdings solltest du hier auf die Herkunft achten. Ich glaube, das habe ich in den letzten Podcasts auch schon öfters betont. Denn Getreide, Mais und Soja enthalten Omega-6-Fettsäuren. Und was wir daraus schließen können, ist, dass die Tiere, die eben damit gefüttert werden, auch mehr dieser Fettsäuren im Fleisch und auch in der Milch eben ansammeln. Und deshalb nochmal mein Appell an dich: Verwende Milchprodukte, Eier und Fleisch wirklich aus einer guten Qualität, Bioqualität, aus Weidehaltung, aus Freilandhaltung, die eben durch eine Grasfütterung mehr Omega-3-Fettsäuren ansammeln konnten, als eben die Tiere, die konventionell im Stall gehalten werden und mit eben diesen Futtermitteln versorgt werden. Ich fasse noch einmal zusammen. Also, nur EPA und DHA aus Alge oder Fisch wirken entzündungshemmend. Leinöl bildet eine gute Grundlage für die Omega-Balance. Eine Nahrungsergänzung mit einem Omega-3-Öl ist in jedem Fall sinnvoll. Einige Omega-6-Fettsäuren haben entzündungshemmende Wirkungen. Also von daher Omega-6 nicht zu 100% verbannen, was auch, glaube ich, gar nicht so praktisch und möglich ist. Arachidonsäure reichert sich im Gewebe an und begünstigt stille Entzündung. Und kein Fleisch und Milchprodukte aus Massentierhaltung, Qualität vor Quantität, bitte aus Weide, Freilandhaltung und in wirklich guter Qualität. Wow, das war heute wirklich eine sehr ausführliche Folge zu einem wirklich sehr komplexen Thema. Die ganze Folge wird es auch auf meinem Blog geben. Den Beitrag verlinke ich dir sehr, sehr gerne auch in den Shownotes. Falls du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, klick dich gerne rein. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Alles Liebe, deine Julia.